Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist ein Kollege zu Gast, nämlich Friedbert Meurer. Er war die letzten 5 Jahre für das Deutschlandradio Auslandskorrespondent in London. Er hat dort 3 verschiedene Premierminister erlebt, 3 Wahlen, das Brexit-Gezerre und schließlich Corona. Seit August ist er zurück in Köln und leitet beim Deutschlandfunk die Abteilung Aktuelles. Schönen guten Morgen, Herr Meurer.
Ja, hallo, guten Morgen, Frau Bürger.
Mögen Sie das englische Frühstück?
Ja, aber nicht jeden Tag. Wenn man es jeden Tag nimmt, dann nehme ich definitiv zu viel zu mit Würstchen, mit Blutwurst, aber gelegentlich, ja.
Spiegelei, weiße Bohnen, was gehört noch zum Full English Breakfast?
Ja, je nachdem, also Spiegelei oder Rührei oder Poached Egg, pochiertes Ei, was haben wir noch? Die berühmten Bohnen gehören dazu, genau. Und dann je nachdem noch so eine Kartoffelecke.
Schmeckt das nur in England oder auch in Köln?
Es schmeckt deswegen nicht in Köln, weil es irgendwie dann doch so eine Art Fake ist. Wenn ich mir einrede, nur weil ich jetzt ein Full English esse, befinde ich mich wieder auf Londoner Boden. Also ich trauere natürlich ein bisschen dieser Zeit nach. Nein, wenn, dann muss man das in England essen.
Fake Breakfast finde ich einen super Einstieg für diese Stunde mit dem ehemaligen London-Korrespondenten Friedbert Meurer. Er bleibt in dieser Stunde zugeschaltet und klar, dass es in diesen aufgewühlten Zeiten nicht nur um Essen geht. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. London Calling, ein Klassiker der Punkband The Clash aus dem Jahr 1979. Haben Sie den Song von The Clash schon als 20-Jähriger gehört?
Nee, ich habe ihn nicht gehört. Ich war kein Clash-Fan. Irgendwie diese Punkbewegung, die kam vielleicht ein paar Jahre zu spät für mich. Bis ich dann, da kann The Clash nichts für, aber Boris Johnson ist mal gefragt worden, was seine Lieblingsband ist, und hat er tatsächlich The Clash genannt.
Ah ja, okay.
Da können die armen Punker nichts dafür.
London Calling, dieser Titel, bezieht sich ja auf einen Satz, mit dem viele Sendungen des BBC World Service begonnen haben. This is London Calling. Haben Sie sich, Herr Meurer, jetzt speziell in diesen 5 Jahren in London was von der BBC abgeguckt, sich zu eigen gemacht?
Ich glaube ja. Erstens ist mir sowieso klar geworden, dass wir sehr vieles von der BBC übernommen haben. Beim Deutschlandfunk ganz besonders. Programminhalte in der Morgensendung sind 1:1 von der BBC übernommen worden. Das, was wir Morgenandacht nennen. Die Interviews, was ich jetzt in diesen 5 Jahren mir bei der BBC abgeschaut habe, ist, glaube ich, die Fähigkeit von den Moderatoren, lebhafte, kritische, kontroverse Interviews zu führen. Es sind keine Emotionen hörbar. Das ist lebendig. Das sind natürlich sehr geübte Moderatoren, aber sie werden nie erleben, dass jemand aus der Reserve gelockt wird. Immer cool, immer souverän, immer klar. Und dieses Kühle, die Position zu übernehmen, ich frage, das machen sie toll.
Sie haben über Ihre Korrespondentenzeit in London einen kleinen Text geschrieben, der beginnt mit dem Satz, die Briten trennt mehr als der Ärmelkanal von Europa. Was ist anders an der britischen Mentalität?
Also ich würde ja sogar so weit gehen, für den Satz habe ich schon Unverständnis geerntet, ich sage ihn jetzt trotzdem, wir Deutschen sind den Spaniern ähnlicher als den Engländern. Uns unterscheidet eine ganze Menge. Der wichtigste Unterschied ist eben diese emotionale Kontrolle. Wenn ich nach Deutschland zurückkomme, kleine Episode, Flughafen Köln gelandet, das ist jetzt vielleicht 1 Jahr her, war noch vor Corona, komme da zum Supermarkt in seinem Flughafen, gibt zwei Kassen. Der Kassierer fordert auf, sehr höflich, man möge doch bitte auch bei Kasse 2 sich anstellen, soweit alles wunderbar, und schiebt dann den Satz hinterher, warum müssen immer alle bei mir anstehen? Die hat da die Luft rausgelassen oder abgelassen.
Ja.
Das würde ein Engländer, eine Engländerin niemals tun.
Haben Sie die denn manchmal missverstanden, vor allen Dingen in der ersten Zeit?
Ja, ich habe es missverstanden. Wenn zum Beispiel Väter aus dem Kindergarten zu mir sagten, lass uns doch mal ein Bier trinken. Das ist, wenn man in Deutschland das sagt, lass uns ein Bier trinken. Das ist wirklich ernst gemeint. Dann kann man irgendwie beim nächsten Mal, macht mal was aus. Und hier ist, das ist in England wie guten Tag sagen.
Also wenn Sie sich jetzt hätten verabreden wollen, wäre das ein Affront gewesen.
Ja, man muss einfach ein bisschen die Spielregeln kennen. Man darf den anderen nicht überfahren. Man muss rücksichtsvoll sein. Man muss höflich bleiben. Am Anfang habe ich gelesen, wenn wir jemanden besuchen zu Hause, wenn wir irgendwie eingeladen sind, maximal 2 Stunden bleiben, dann wird es zu viel. Ich habe sogar festgestellt, Briten laden überhaupt nicht gerne nach Hause ein. Da muss man schon sehr gut jemanden kennen. Lieber verabredet man sich dann doch im Pub. Also wir Deutschen sind emotional ungestüm im Vergleich zu den Briten. Und deswegen sage ich, sind wir ein bisschen den Südeuropäern vielleicht ähnlicher.
Aber das passt ja jetzt nicht unbedingt zu den Schlammschlachten, die wir da im Parlament erlebt haben.
Ja, in der Tat, ich kriege das auch nicht ganz zusammen. Wenn man so rücksichtsvoll miteinander umgeht, die Höflichkeiten, die Formen einhält. Wenn man mit jemandem nicht übereinstimmt, dann sagt man, oh, that's interesting, das ist interessant. Das ist interessant, heißt, es ist Unsinn, also es ist belanglos, es ist falsch. Aber das so jemand an den Kopf zu werfen, macht man nicht. Deswegen in der Tat, die Engländer selbst waren nur teilweise fasziniert von dem Spektakel im Unterhaus. Teilweise finden sie das unbritisch. Das ist nicht okay, sich da so die Köpfe einzuschlagen.
Wie haben Sie sich die Stadt, ja vielleicht auch das Land, die ganze Insel so nach und nach erschlossen?
Indem wir nahezu ausschließlich, ich glaube mit einer einzigen Ausnahme in den 5 Jahren, unseren Urlaub immer in Großbritannien verbracht haben oder in Irland. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen... Ja, auch die Londoner Blase auf die Art und Weise verlassen und festgestellt, London ist ein eigener Kosmos.
Ja, aber mit verschiedenen Bubbles wahrscheinlich. Also am Beispiel London wird ja häufig festgemacht, wie die Kluft zwischen Arm und Reich in Großbritannien immer tiefer wird. Wo und wie haben Sie das am deutlichsten gespürt?
Indem ich einmal ein Interview im Londoner Süden geführt hatte, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stadtteil es war. Das war ein ehemaliger Berater von Margaret Thatcher, mit dem ich ein Interview geführt hatte. Dann kam ich aus seinem Rheinmittelhaus heraus, bin ein paar hundert Meter weitergegangen und da gibt es eine weiterführende Schule. Da war gerade Schulschluss, alle Kinder strömen heraus und die waren alle schwarz. Das ist für jemanden, der aus Deutschland kommt, und das war gerade in den ersten Monaten, dass ich in London ankam, war das natürlich ein absolut erstaunlicher Anblick. Und dieses Kosmopolitische, das fand ich schon wahnsinnig faszinierend. Und ich weiß nicht, wenn wir Deutschen den Briten vorwerfen, ihr seid so ausländerfeindlich, machen das am Brexit-Referendum fest oder am anderen mehr. Ich frage mich da doch, ob die Briten nicht, auch wenn es diese Ungerechtigkeiten gibt, ob die nicht ein bisschen weiter sind, weil sie das eher gewohnt sind, mit Briten anderer Herkunft zu reden und zu arbeiten.
Hm. Sie sind mit Ihrer Frau und 2 Töchtern nach London gegangen, haben also auch über die Schule viel Alltagsleben mitbekommen. Was war da anders, als Sie das aus Köln gewohnt waren?
Das fing damit an, dass man in England seine Kinder zur Schule bringt und sie auch wieder abholt, und zwar bis die etwa 10, 11 Jahre alt sind. Das, was ich in Köln erlebt habe, ich habe 2 Kinder aus erster Ehe und die sind hier in Köln auf die Schule gegangen. Die konnten alleine durch den Park laufen im Alter von 6 Jahren. Mhm. Alleine zur Schule. Ich sage Ihnen, Frau Bürger, no way. Das dürfen Sie in England nicht machen, jedenfalls nicht in London. Da steigt Ihnen sofort die Headmistress, die Schulleiterin, aufs Dach geht gar nicht. Die Kinder werden dann nachmittags, viertel nach drei war Schule aus, werden dann persönlich den Eltern übergeben. Wir gehen auf den Schulhof, da steht die Lehrerin, hat alle 28, 29 Kinder um sich versammelt, sucht den Blickkontakt zu mir und übergibt dann mir meine Tochter. Das fand ich schon ziemlich anders als in Deutschland.
Nachsitzen, haben Sie im Vorgespräch erzählt, ist Normalfall.
In der weiterführenden Schule, die meine ältere Tochter dann 2 Jahre besucht hat, ist das Normalfall und sie war wirklich geschockt. Die Grundschule, die Primary School, war wunderbar. Es war eine ganz tolle Schule, sehr kreativ. Und dann in der weiterführenden Schule, das sagten mir dann auch die anderen Eltern, dann wird es strenger. Und meine Tochter war schon geschockt, wie viel davon Detention, Callback. Callback ist eine Variante, Detention ist Nachsitzen. Callback ist, dass man als Schüler, Schülerin am Ende des Unterrichts, wenn die Klingel ertönt, nochmal zur Klassenlehrerin geht, um sich da eine kleine Schelte anzuhören.
Oh je. Mussten Sie viel auffangen?
Am Anfang ja.
Bevor Friedbert Meurer für 5 Jahre als Deutschlandradio-Korrespondent nach Großbritannien gegangen ist, da war er Ressortleiter der Redaktion Zeitfunk beim Deutschlandfunk in Köln, hat dort 20 Jahre lang die Informationen am Morgen moderiert. London war sein erster langer Auslandseinsatz. Was haben Sie, Herr Meurer, damals bei Ihrem Aufbruch erwartet und wie passte das zur Realität?
Ich hatte die Gelegenheit gehabt, 2 Mal in den Jahren vorher, jeweils 1 Monat lang im Sommer für 4 Wochen eine, wir nennen das Korrespondentenvertretung, zu machen. Dann war allerdings da Urlaubszeit. Man hat sich seine Themen ein bisschen ausgesucht, auch mal ein bisschen bunte Themen gemacht. Ich habe mir das irgendwie, ich glaube, so vorgestellt, wie wenn man als Besucher nach London kommt. Ja, man kann jetzt Westminster sehen, ist da jeden zweiten Tag und man sieht die aufregende Stadt, womit ich nicht gerechnet hatte, war diese Sache mit dem Brexit. Alle hatten mir gesagt, der kommt nicht, die Briten sind vernünftig, machen sie nicht. Und der hat ja meinen Arbeitsrhythmus und alles ganz vehement geprägt und auch mein Bild von den Briten. Ich habe mich dann jahrelang damit beschäftigt, auf die Spur zu gehen, was bewegt die Briten, die für den Brexit gestimmt haben.
Und, haben Sie es rausbekommen?
Ich habe es nicht ganz rausbekommen.
Weil jeder, den ich kenne, der nach England reist, ich habe nur mit Leuten gesprochen, sagen die, die alle gegen den Brexit sind.
Wenn Sie in London sind, da haben, glaube ich, 75% oder 72% haben gegen den Brexit gewählt. Unsere Ecke war sogar, wir haben London im Westen gewohnt, ich glaube, 76% gegen den Brexit gestimmt. Deswegen ist London halt nicht typisch. Ich habe dann auch über mich selbst gelernt. Das ist auch ein wichtiger Effekt von so 5 Jahren im Ausland, dass man seine eigene Sozialisation erlebt. Wir Deutschen sollten das einfach nicht vergessen. Es ist banal, aber wichtig. Die Erkenntnis, wie sehr wir Deutschen eben doch durch den Zweiten Weltkrieg, durch unsere Geschichte geprägt sind, was für uns die EU bedeutet. Dieser wahnsinnig wichtige Background ist bei den Briten ein anderer.
Sie haben 3 Unterhauswahlen miterlebt, 3 verschiedene Premierminister, David Cameron, Theresa May und Boris Johnson. Bei Twitter, habe ich gesehen, zeigen Sie sich auf Ihrem Statusfoto an der Seite von Theresa May. Ist das eine Aussage?
Das ist Angeberei. Theresa May tauchte bei einem Empfang in der Deutschen Botschaft auf. Das war beim 3. Oktober. Es gibt, oder um den 3. Oktober rum, gibt es dann einen Festakt in der Deutschen Botschaft. Da werden wir Journalisten auch eingeladen. Und da tauchte tatsächlich Theresa May auf. Da war sie schon nicht mehr Premierministerin. Also vielleicht ein Dreivierteljahr später. War natürlich von allen umringt. Ich habe dann auch mal versucht, ein bisschen, wie man halt so ist, doch ein bisschen neugierig, 1, 2 Sätze mit ihr zu wechseln. Und dann hat jemand dieses Foto geschossen. Und klar, das zeigt mich dann sozusagen mit der früheren Premierministerin.
Okay,
deswegen poste ich das.
Bleiben wir in der Gegenwart bei Boris Johnson. Wie schätzen Sie diese Person ein?
Nicht so negativ, wie man das in Deutschland tut. Ich finde Vergleiche mit Erdogan nicht akzeptabel, mit Bolsonaro in Brasilien falsch. Auch mit Trump falsch, tut man ihm Unrecht. Ich halte Boris Johnson für einen intelligenten Mann. Was ich für seine größten negative Eigenschaft finde, ist seine Unernsthaftigkeit. Dieses immer irgendwie ein bisschen einen Witz machen, Faxen machen, sich von einer Anekdote hinreißen lassen. Ich glaube, das ist ihm auch auf die Füße gefallen in der Corona-Zeit. Dann ist dann so jemand Ernstes wie Angela Merkel dann wahrscheinlich doch die Bessere, die man in so einer Situation haben will. Aber ich sage Ihnen, ich habe Boris Johnson erlebt auf Parteitagen als Redner genial. Ein genialer Redner, und ich finde, manche deutsche Politikerinnen und Politiker, wenn ich sehe, dass die irgendwas ablesen, das geht in England gar nicht ablesen. Die Redekunst ist etwas sehr Wichtiges in England, und Boris Johnson ist ein Meister darin. Also ich halte den Mann schon für vernünftig, aber manchmal sollte er etwas ernsthafter sein.
Nun standen Sie ja aber zwischen beiden Ländern. Also in Deutschland waren sehr viele sehr enttäuscht von der Brexit-Entscheidung der Briten. Und anscheinend haben Sie dann aber gemerkt, dass Sie Boris Johnson gegenüber der deutschen Öffentlichkeit doch irgendwie, machen Sie ja jetzt auch, verteidigen müssen.
Ja, da bin ich ein bisschen hineingerutscht, obwohl es ist nicht meine Aufgabe als Korrespondent, irgendetwas zu verteidigen. Natürlich kommentiere ich auch, dann sage ich meine Meinung, aber grundsätzlich sehe ich meine Aufgabe als Korrespondent zu berichten, aber auch zu vermitteln. Man kann eben nicht eins zu eins alles berichten, sondern man muss das für ein deutsches Publikum dann übersetzen. Was mich ehrlich gesagt, Frau Bürger, am meisten gestört hat, war, will gar nicht sagen, dass es bei Ihnen in Berlin so war, aber doch das ein oder andere, Berlin, Köln, wo auch immer in der Redaktion, so dieses Hämische, dieses sich lustig machen. Ach, wie blöd ist doch der Johnson, ach, wie blöd sind doch die Briten. Da sind wir wieder bei den Nationaleigenschaften. Briten lachen über sich selbst, nehmen sich selbst auf die Schippe, sehr rhetorisch stilvoll, und wer sich erniedrigt, erhöht sich selbst. Das steht so ein bisschen dahinter. Und dann die Deutschen mit ihrem, Entschuldigung, so pauschalisierend, plumpen Humor über andere zu lachen, das hat mich doch gestört. Und ich habe es immer als meine Aufgabe empfunden, zu erklären, warum ticken die anders, warum sind die anders, und vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, unter anderem auch zu sagen, jetzt habt nicht so eine Angst vor Boris Johnson, das ist kein Monster, der nimmt halt den Mund ziemlich voll. Aber letzten Endes bisher jedenfalls, was die EU-Gespräche anging, hat er das einigermaßen rational gemacht.
Sie sind als Deutschlandradio-Korrespondent nah rangekommen an die wichtigen Politprotagonisten des Landes. Sie haben John Bercow interviewt, den Sprecher des Unterhauses. Alle erinnern sich an seinen Order. Sie haben Nigel Farage interviewt, den Mitbegründer der Brexit-Partei. Was war Ihr schwierigstes Interview?
Das mit Nigel Farage war nicht so ganz einfach. Ich hatte dadurch ein bisschen, dass ich so meine Aufgabe sehe, zu verstehen oder sah, zu verstehen, warum haben die für den Brexit gestimmt, ein bisschen die Fühler in die Richtung Brexit-Partei ausgestreckt, ein paar Kontakte, wie man das so als Journalist macht mit Abgeordneten, Kandidaten, Pressesprechern und so weiter. Und dann irgendwann bekam ich eine Mail, ja, wenn ich nach Exeter käme am Sonntag, das ist ganz im Westen, da hätte ich eine sehr gute Chance, Nigel Farage zu interviewen. Und dieser Mann ist wirklich nur von der Rhetorik her verglichen. Natürlich, jetzt wird es Beschwerden geben, ein Gregor Gysi. Er ist rhetorisch genial, wirklich mit allen Wassern gewaschen, sehr fit, sehr beschlagen. Also war mir eigentlich klar, und dann natürlich ist mein Englisch, es ist mit den Jahren immer besser geworden. Ich glaube, dass ich ganz gut Englisch kann, aber es ist ja immer ein kleines Handicap, wenn man nicht als Native Speaker so ein Interview führt. Ich glaube, das war das schwierigste Interview.
Als Auslandskorrespondent waren Sie ja nicht nur für die Politik und die Wirtschaft zuständig, sondern auch für Kultur, für Sport, auch für das Königshaus. Und zu den geheimen Höhepunkten gehört, glaube ich, das Interview, das Sie im vergangenen November mit Pete Townshend machen konnten, dem Gründer der Rockband The Who, 75 Jahre alt. Wie ist es dazu gekommen?
Pete Townshend hat einen Roman geschrieben und hat dann zu einer Pressekonferenz eingeladen. Das wurde dann mitorganisiert vom Verein der Auslandspresse. Und ich dachte, hey, wow, kann ja nicht wahr sein, Pete Townshend kommt. Dann habe ich die Direktorin der Foreign Press Association, die ich gut kenne, gefragt, sag mal, ist nicht möglich, irgendwie, dass ich am Rand, wenn es nur 5 Minuten sind, mit ihm ein Interview führen kann, schon im Wissen, aus den 5 Minuten mache ich 10 Minuten. So kam dann das Interview zustande. Natürlich haben wir uns so gut wie gar nicht über den Roman unterhalten. Im Prinzip hat er ja erstaunlicherweise gesagt, dass er das überhaupt nicht mag, dass alle nur seine alte Musik hören wollen. Er sei etwas arty, Kunst interessiert und deswegen der Roman. Und er wird ja eben festgenagelt auf die alten Songs. Und ich glaube, so viele lesen den Roman dann leider nicht.
Aber wir hören jetzt einen alten Song, und zwar den Song The Real Me vom Album Quadrophenia, eine Lieblingsmusik von Friedbert Meurer. Pete Townsend, auch diesen Song hat er für The Who geschrieben. The Real Me aus dem Jahr 1972. Wunschmusik von meinem heutigen Gast, unserem ehemaligen London-Korrespondenten Friedbert Meurer. Herr Meurer, wenn Sie so ein The Who-Fan waren, dann doch bestimmt auch einer von Tommy, der Rockoper.
Auf alle Fälle. Ich war total fasziniert. Ich war damals vielleicht 10 Jahre alt oder so. Pete Townsend hat, bevor wir das Interview gemacht haben, hat erzählt, dass ihm auffällt, dass unter seinen Fans oder die, die ihn und die Who gerne gehört haben, dass es vor allen Dingen Jungs waren. Mhm. Es hat irgendwas mit dem Aufwachsen von Jungen zu tun. Und vielleicht habe ich mich da etwas in dieser Figur des Tommy wiedererkannt. Tommy, der ja taubstumm blind ist, der von seinem Cousin gequält wird, dann aber emporsteigt zu einer Jesus-ähnlichen Figur, die eine Sekte leitet. Ich war eher, glaube ich, ein stiller Jugendlicher gewesen, jetzt nicht ein Außenseiter, aber ich war auch nicht der Lautsprecher in der Klasse. Und deswegen hat mich das, glaube ich, so besonders fasziniert mit Tommy.
Konnten Sie Ihre Leidenschaft für Musik in London insgesamt mehr oder anders ausleben als in Köln?
Also ein wenig ja. Ein Freund hat mich, es gibt in Putney, das ist ein Stadtteil im Westen, ein Venue, also eine Spielstätte, Pub mit einem größeren Raum dahinter. Und da haben früher die Who gespielt und alle haben da gespielt. Und heute ist das so ein bisschen, ich glaube, Sehnsuchtsstätte von den Älteren, die ihre alte Musik hören wollen. Dann habe ich dann da die Kinks gehört. Also die Kinks, das ist nicht eine Coverband, sondern das Spielen mit der Ausnahme. Der zwei führenden Köpfe spielen dann die echten Bandmitglieder, natürlich alles jetzt gesetzte Herren in den 70. Sehr fasziniert hat mich, dass ich einmal die Gelegenheit hatte, wurde eingeladen für ein Interview und das dann in den Abbey Road Studios stattfand. Da ging es um eine Beatles-Dokumentation. Hab da den Flügel gesehen, auf dem John Lennon sein Imagine geschrieben hat, gespielt hat. Das hat mich bewegt.
Ja. Ja. Sie sind ein bekennender Rockfan, spielen aber selbst, glaube ich, nicht E-Gitarre, sondern Orgel. Wie kam das?
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich nicht Klavier gelernt habe. Ich habe auf dem Keyboard spielen gelernt und dann später mit 16, 17 habe ich mir ein Klavier gekauft zu Hause und dann habe ich bei Hochzeiten und anderen Gelegenheiten gespielt, hatte eine Anlage, ein Yamaha, Keyboard, Gesangsanlage und so weiter. Spielen Sie mal The Real Me oder My Generation von Who auf einer Orgel. Das ist eine einzige Beleidigung der Who. Geht gar nicht. Also habe ich dann eher sehr konventionell gestricktes gespielt, aber hat Spaß gemacht.
Wie sind Sie überhaupt zum Radio gekommen, zum Journalismus?
Angefangen habe ich während des Studiums, also das hat mich immer fasziniert, ich habe wahnsinnig gerne die Zeit gelesen und früh, schon 15, 16, wollte ich Journalist werden, habe dann ein Praktikum bei einer Lokalzeitung gemacht und da schreibt man dann auch nicht nur über irgendwelche Diamanten und Hochzeiten, habe ich auch gemacht, sondern eine Reportage über Arbeitslosigkeit im Knast war mein Highlight damals gewesen. Dann habe ich ein Praktikum beim Hessischen Rundfunk bekommen und da bin ich beim Radio hängen geblieben, weil beim HR ich die Erfahrung gemacht habe, dass eigentlich finde ich Radio das ideale Medium. Man kann es ein bisschen authentisch emotional machen, vielleicht emotionaler als sogenannter Printjournalist. Und mit Fernsehen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, fand ich nicht so toll, ist mir zu kompliziert. Da bin ich beim Radio hängen geblieben.
Studiert haben Sie Geschichte und Germanistik auf Lehramt? Also Sie hätten auch Lehrer werden können.
Ja, das war so meine zweite Option. Ich hatte ein Praktikum gesucht während des Studiums. Da war ich in Bielefeld. Ich habe in Mainz studiert, in Bielefeld. Da hat es dann nicht geklappt. Und so als junger Mann denkt man ja, morgen fängst du beim Spiegel an. Und da werde ich noch nicht mal bei irgendeiner Bielefelder Zeitung genommen. Aber dann hat es dann bei dieser Lokalzeitung dann doch geklappt. Und dabei bin ich dann geblieben.
Davor haben Sie noch eine kleine Karriere als Alleinunterhalter gemacht. Also Alleinunterhalter sagt man ja heute gar nicht mehr. Ich weiß nicht, Comedian oder was war das da Ende der 70er, Ende der 80er bei Dorffesten im Westerwald?
Ja, alternativ ist Ein-Mann-Kapelle. Ich habe mich aber Alleinunterhalter genannt, altmodisches Wort. Irgendjemand hat dann ja mal ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen als Alleinunterhalter. Da habe ich mir gedacht, ja, so ein Ding hättest du auch schreiben können über die verrücktesten Sachen im Westerwald, im Hunsrück, im Taunus, vor Betrunkenen gespielt, vor Karnevalsfeiern. Man lernt da ein bisschen das Leben kennen und hat noch Spaß dabei. Also das war halt so eine Episode, die hat 5, 6, 7 Jahre gedauert. Gegen Ende des Studiums habe ich dann damit aufgehört.
Aber was genau haben Sie da gemacht? Also haben Sie Songs angesagt, Stimmung gemacht, zur Polonaise aufgerufen oder
ja,
mehr?
Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, genau, zur Polonaise aufgerufen, dann selber gespielt, zum Schunkeln aufgerufen. Und ja, das klingt so wahnsinnig altmodisch. Ist es auch, gebe ich zu. Aber es war irgendwie doch auch schön. Es hat Spaß gemacht.
Ich bringe es nur nicht zusammen mit dem eher stillen, schüchternen Schüler. Da ist ja ein Riesensprung passiert.
Also vielleicht ganz
klingt
so.
Klingt eher so nach Rampensau.
Ja, ein bisschen. Es hat mir geholfen. Ich sage mal, ganz so still war ich jetzt nicht, aber eher, sagen wir mal, im unteren Mittelfeld. Und dann, ja, ich glaube, oder ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mir das geholfen hat, dann zum Radio zu gehen, zu lernen, dass man, wenn man vor Publikum steht, nicht irgendwie verlegen mit den Augen nach unten schaut, sondern dass man ein bisschen den Augenkontakt sucht. Ich habe angefangen, Spaß zu haben, vor Publikum zu reden und das nicht als belastend zu erleben, diese Situation. Und ich glaube, das hat mir geholfen, natürlich dann im Radio.
Die letzten Korrespondentenmonate von Friedbert Meurer waren von der Corona-Pandemie überschattet. Großbritannien ist nach Spanien das Land mit den meisten Corona-Infektionen in Europa. Die Neuinfektionen, die steigen wieder. Herr Meurer, war Ihre Familie die letzten Monate denn auch mehr oder weniger zu Hause?
Ja, leider ja. Das war eigentlich eine sehr traurige Zeit gewesen. Wir haben so eine fantastische Zeit in London verbracht und ich habe das so als bereichernd empfunden, meine Frau ebenfalls, meine Kinder, natürlich wären die lieber in Köln geblieben, aber dann am Ende, wie das so ist, wollen sie halt gar nicht mehr aus London weg. So, und dann kam, ich glaube, es war der 17. März gewesen, in England hat man ja die Schulen eine Woche später geschlossen als in Deutschland. Ich habe die ganze Zeit, ich habe gehofft, sie bleiben auf, weil der Tag, der dann der letzte Schultag meiner Kinder war, da kann ich mich noch genau erinnern, wie meine 10-jährige Tochter, die ich um 14:45 wie üblich abholte, weinend aus der Schule kam, von Freundinnen getröstet wurde und sie hat geweint, weil sie sagte, Papa, das ist mein letzter Tag, das ist mein last day. Ich habe gedacht, nein, das dauert nur 4 Wochen, das dauert nur 2 Monate. Nein, es war fast der letzte Tag. Ein einziges Mal in der letzten Woche vor den Sommerferien durften die Kinder nochmal für 2 Stunden kommen. Das habe ich schon als ziemlich bitter empfunden.
Wie zeigen sich die Auswirkungen der Pandemie jetzt in Großbritannien oder schon jetzt?
Ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass auf der einen Seite Boris Johnson selbst ja dieses, wenn man so will, Paulus-Erlebnis gehabt hat und er eigentlich derjenige ist, der da ein bisschen Druck macht, dass Corona-Bestimmungen eingehalten werden und dass es in seiner Partei dann viele gibt, die werfen ihm vor, dass er eine Maskenpflicht in Schulen eingeführt hat. Nicht während des Unterrichts, sondern in Anführungszeichen nur, dass die Schüler mit Maske in die Schule kommen sollen, setzen sich auf ihren Platz, ziehen dann die Maske aus. Selbst nach diesem Desaster ist bei einigen Briten das Verständnis dafür, dass man zumindest eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte, nicht so ganz ausgeprägt.
Man fürchtet einen epochalen Absturz, wirtschaftliches Chaos, die schwerste Rezession seit mehr als 100 oder gar 200, manche sagen 300 Jahren. Es gibt einen geleakten Bericht der britischen Regierung, überschrieben mit den Worten angemessene Planungsannahmen für das Worst-Case-Szenario. Gemeint ist ein ungeordneter Brexit und eine gleichzeitige zweite Corona-Welle. Wie schätzen Sie dieses Untergangsszenario ein?
Das ist ein Untergangsszenario, an das ich nicht glaube. Ich glaube immer noch, dass Boris Johnson blufft. Er hat jetzt ein Interview gegeben oder es sind Äußerungen bekannt geworden, dass er da ziemlich massiv damit droht, Mitte Oktober es darauf ankommen zu lassen, dass es keinen Handelsvertrag mit der EU gibt. Boris Johnson bemüht sich darum, seine Drohungen echter und wirksamer rüberkommen zu lassen als Theresa May. Bei Theresa May wussten alle, die wird ja doch kneifen. So hat man es auf der Insel gesehen. Die EU hat ihre Drohung, dann lasse ich sie eben bleiben, nie ernst genommen. Johnson gibt sich alle Mühe, dass man seine Drohungen glaubt. Ich denke, ich hoffe, dass Johnson sich wirklich sagen muss, Corona hat Großbritannien so gebeutelt. Will er da jetzt mit No Deal jetzt da wirklich noch eins draufsetzen? Will er als der Premierminister in die Geschichte eingehen, der dieses Untergangsszenario erfüllt? Und da komme ich wieder zurück, ich halte ihn für vernünftig.
Er spricht ja schon nicht mehr von,
dass es nicht tot.
Er spricht ja schon gar nicht mehr von No Deal, sondern von der australischen Lösung.
Es ist alles Wortkosmetik natürlich. Es gibt auch eine Anweisung in Downing Street und in Westminster, dass man nicht mehr Brexit sagen soll. Das Wort ist quasi auf den Index gesetzt. Der Brexit ist doch erledigt, es gibt doch den Vertrag, wir haben die EU verlassen. Ja, das stimmt, aber kein Mensch weiß doch, wie es jetzt konkret weitergehen soll. Deswegen benutze ich das Wort Brexit weiterhin. No Deal will er dann auch nicht mehr verwenden, sondern nennt das Australien-Modell, weil mit Australien gibt es noch keinen Handelsvertrag und so ähnlich sei das mit der EU. Das ist alles, wenn man so will, rhetorische Spiele. Ich kenne Leute, die in Denkfabriken arbeiten, gut informiert sind, und die glauben, dass eine Einigung mit der EU möglich ist. Und wenn sie möglich ist und beide Seiten haben ein Interesse daran. Und deswegen bin ich da ein bisschen optimistisch, aber sicher natürlich auch nicht, dass es zu einem guten Ende kommt.
Tja, irre wenig Zeit bis Oktober.
Absolut wenig Zeit. Also wenn, kann nur so eine Rahmenvereinbarung dabei herauskommen. Diese ganze Geschichte, die wird jahrelang dauern. Sie wird jahrelang dauern. Und schon jetzt in Großbritannien, die Leute interessieren sich doch nicht mehr dafür. Wenn ich von hier aus, von Köln aus, versuche, die Medien in die BBC-Online-Seite, Sky News, Guardian, will ein bisschen die Brexit-Berichterstattung, das ist doch alles nach hinten auf Platz 7, 8, 9, 10 gerückt. Selbst wenn EU-Gipfel ist, wenn es jetzt nicht ein super entscheidender ist, dann ist Corona immer noch mit 4, 5 Themen. Vorne. Also selbst die Briten sind satt und interessieren sich nicht mehr dafür. Aber das geht jetzt ums Detail. Jetzt eine Rahmenvereinbarung und dann jahrelang wird dann an weiteren Details gearbeitet.
Die Schotten wollen weiterhin unbedingt in der EU bleiben. Da sagen ja auch viele, da drohe vielleicht tatsächlich die Spaltung des Landes, das Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs. Schwächen Sie da auch ab?
Sie hatten mich ja am Anfang mal gefragt, mit welchen Erwartungen bin ich nach London gekommen, was hat mich überrascht? Ja, überrascht hat mich diese Kluft, die es zwischen Schotten und Engländern gibt. Engländer, würde ich mal sagen, interessieren sich ein bisschen wenig für Schottland, muss sich vor Augen halten, die Bevölkerungszahl England zu Schottland ist 10-mal so groß, ein großes Gebiet, aber sehr dünn besiedelt. Das empfinden die Schotten zu Recht dann als Missachtung. Und wenn ich einen Tipp wagen würde, wie es jetzt meiner Nachfolgerin ergehen wird. Brexit wird nicht ihr Hauptthema sein. Schottland, glaube ich, wird das Hauptthema werden. Die Schotten lassen jetzt nicht locker. Die wollen das zweite Referendum haben. Ich finde es keine glänzende Idee, aber sie hat ihre Gründe. Ich glaube, dass die Schotten da zumindest gewaltig weiter Druck machen werden, denn der Ärger, wenn nicht sogar der Hass auf die Engländer, ist schon bemerkenswert.
Als Auslandskorrespondent sind Sie ja auch ein Übersetzer, ein Brückenbauer, ein Mediator. Haben die 5 Jahre unterm Strich in London dazu geführt, dass Sie jetzt eher ein Britenversteher sind?
Ich glaube ja. Ich vermute, ich habe den Eindruck, dass das Image der Briten hier in Deutschland ziemlich am Boden angekommen ist. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir die Briten einmal bewundert haben für manches, für ihre, ja, für ihren Stil, für ihre Bedächtigkeit, für ihre Klugheit. Und das alles ist doch durch den Brexit ziemlich, liegt in Trümmern auf dem Boden. Dann kam noch Corona dazu. Damit war endgültig die Reputation zerstört. Ich würde da sagen, nicht, dass ich jetzt Boris Johnson nochmal verteidigen will. Seine Prüfung steht noch bevor. Er muss jetzt zeigen, wie er aus Corona herauskommt, wie das mit dem Brexit weitergeht. Ich finde einfach nur, es gibt so viele kluge, liebenswerte Menschen in Großbritannien, die wir kennengelernt haben. Ja, ich gebe zu, es tut mir dann ein bisschen weh, wenn dann so über die Briten gelacht und gespottet wird, wie doof sie sind. Nein, die sind nicht doof. Es gibt Doofe, es gibt Intelligente. Es gibt auch bei den Brexiteers, es gibt ein paar Intelligente, mal ein Orthopäde, ein ganz, ganz vorzüglich gebildeter Mensch. Mit dem habe ich mich gerne unterhalten. Er hat den Brexit verteidigt. Aber es fällt schwer zu glauben, auf eine intelligente Art und Weise, die ich nicht, schon gar nicht als Nationalismus abtun würde.
Nicht zu Rückenschmerzen geführt haben.
Nein.
5 Jahre als Korrespondent in London, Friedbert Meurer. In dieser Zeit haben Sie viel über das Inselvolk gelernt, haben wir gehört in dieser Stunde. Was haben Sie von ihm gelernt?
Es wenigstens zu versuchen, gelassener zu sein, etwas höflicher zu sein, manchmal ein nettes Wort zu Kollegen zu sagen, zu Nachbarn zu sagen, zu Leuten, die man auf der Straße tritt. Eine Situation, wenn man auf den Bürgersteig geht und jemand tritt einen Schritt zur Seite. Es ist in England eine Selbstverständlichkeit. Thank you, you're welcome. Ganz normal. Das finde ich schon sehr angenehm, finde insgesamt damit weniger Aggressionspotenzial. Ich war häufig Waterloo Station, das war so mein Bahnhof, wenn ich in die Stadtmitte musste, da kommen jeden Tag 300.000 Leute. Und wenn man den anderen anrempelt, selbst wenn der andere schuld ist, sagt man sorry. Diese Kleinigkeiten, die doch erfordern, dass man nicht so, die Deutschen sind so stolz darauf, ihre Emotionen direkt rauszulassen. Ich habe die Vorteile der britischen Reserviertheit kennengelernt.
Gibt es auch was Sie bis heute nicht verstanden haben, das Ihnen absolut rätselhaft bleibt?
Ein Rätsel bleibt mir, warum Sie Essig auf die Pommes schütten. Das macht meine kleine Tochter, macht das auch. Damit vergeht mir der Spaß an Chips.
Ist eigentlich rund. Wir haben mit Essen angefangen und hören mit Essen auf. Ein Rückblick auf 5 Jahre Korrespondententätigkeit in London. Friedbert Meurer, ich danke Ihnen sehr. Hat Spaß gemacht mit Ihnen.
Dankeschön. Bedanke mich ganz herzlich. War für mich die Gelegenheit, an die guten alten Zeiten zu denken.